So, nachdem wir ja jetzt ausreichend geblödelt haben, kommen wir zu den ernsthafteren Themen. Und zwar geht's um Neurodivergenz. Offen gesagt, so wirklich verstanden, worum es da geht, habe ich noch nicht. Ich darf dazu aber ganz herzlich begrüßen Pascoda, die ich heute Morgen kennenlernen durfte als sehr nette Person. Sie ist einmal Informatikerin, hat aber auch den Hang zu Sozial- und Geisteswissenschaften. Ja, und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß. Wir haben hier ein bisschen anderes Regelwerk als sonst. Wir werden keine Q&A-Session machen. Wer während des Vortrages das Bedürfnis hat, irgendetwas Konstruktives beizutragen, der möge bitte dieses Mikrofon benutzen, das ist eingeschaltet, einfach reinsprechen. Dankeschön.
Jo, hi. Wenn es zeitlich ausgeht, machen wir zum Schluss auch ein Q&A, aber grundsätzlich machen wir es währenddessen. Weil, genau, also Disclaimer, es ist gerade schon gesagt worden, ich bin Informatikerin, ich bin keine Medizinerin, ich bin auch nicht Psychologin oder Psychiaterin. Ich mache aber meine Dissertation am KIT in Karlsruhe im Kontext Neurodivergenz, Technologie und Arbeit in einem partizipativen Ansatz. Das bedeutet, ich rede tatsächlich mit den neurodivergenten Menschen über ihre Neurodivergenz und darüber, was für Technologien sie benutzen und wie sich die dann in ihrem Alltag einfügen oder auch nicht. Mein Ziel wäre, dass ihr nach diesem Vortrag rausgeht mit einem grundsätzlichen Verständnis von diesem wissenschaftlichen Konzept Neurodivergenz. Und Leuten dann halt auch ein bisschen dagegen halten könnt, wenn die irgendwelche komischen Ansichten über autistische Menschen oder Menschen mit ADHS oder sonst irgendwas haben. Selber bin ich spätdiagnostizierte ADHSlerin. Spätdiagnostiziert heißt in dem Fall, ich war 34, wie ich meine Diagnose gekriegt habe. Und habe kombinierten Typ, das heißt die hyperaktive und die unaufmerksame Ausprägung gleichermaßen, dazu nachher mehr. Und grundsätzlich möchte ich auch nur dazu sagen, die Wirksamkeit von Empfehlungen, Behandlungen und so weiter ist extrem individuell. Das heißt, wenn wir jetzt da im Rahmen von diesem Vortrag, Diskussion, was auch immer, auf irgendwelche Sachen eingehen, die Leuten helfen, dann ist es sehr häufig ein, das kann Menschen helfen, aber hilft nicht zwangsweise allen. Eigentlich nie. Gut. Die Slides stelle ich dann zum Schluss auch über Pre-Talks zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr euch die im Nachhinein nochmal anschauen wollt, auf den Fahrplan gehen, den Eintrag öffnen, dann könnt ihr auch das PDF runterladen. Gut. Wir machen also vorneweg keine Begriffsklärung, weil ich bin Wissenschaftlerin. Ich erkläre gerne mal, worüber ich rede, bevor ich drüber rede, weil sonst versteht man sich falsch. Dann schon einmal direkt ja, Fragenmöglichkeit eingebaut. Dann reden wir über das Thema, ist Neurodivergenz eine Trenddiagnose? Dann eben auch wieder Zeit für Fragen und dann Zusammenfassung. Ja, und ohne Scheiß, also das wird eine halbe Stunde dauern, locker. Wahrscheinlich eher dreiviertel Stunde. Ich könnte noch länger, aber ich darf nicht. Gut, wir fangen an. Ein paar von euch kriegen jetzt eventuell Flashback zu Mathe. Eine Gauss-Glocke, eine Normalverteilung. Der erste Begriff, den wir uns anschauen, ist Neurodiversität. Ne? Neurodiversität ist im Endeffekt nur die Beschreibung der Tatsache, dass innerhalb der Spezies Mensch jedes Hirn so ein bisschen anders tickt. Deswegen auch der schöne grüne Pfeil unten dran, der deckt quasi das ganze Spektrum ab von dieser Diversität, von wie Hirne funktionieren. Dann haben wir sowas, das nennt sich eine Norm. Normen haben so diese Angewohnheit, dass sie häufig sehr spezifisch sind und nur auf kleine Gruppen zutreffen. So auch hier, ja, neurotypisch. Wenn man sich anschaut, wie die Gesellschaft funktioniert, die ist an neurotypischen Personen ausgerichtet, also an diesen normalen Menschen. Das sind nicht so viele. Aber das haben wir in der Informatik eh auch ähnlich. Ja? Die Norm in der Informatik, das sind die weißen CIS-Typen. Die sind nicht so viele. Und sie werden weniger. Jetzt gar nicht irgendwie bedrohlich oder sowas, aber so viele queere Menschen, ne? Also so von Jahr zu Jahr werden das weniger, ohne dass sich die Menschen ändern. Also weniger Typen. Anywho. Genau, und dann haben wir halt auch noch diesen Begriff der Divergenz, der Abweichung. Ja? Das sind dann quasi alle anderen. Wenn wir jetzt mal so als Beispiel uns überlegen, ein sehr bekanntes Merkmal von Menschen mit ADHS ist zum Beispiel diese Hyperaktivität. Ja? Hyperaktivität heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie die ganze Zeit auf und ab springen wie ein Flummiball oder sowas. Ja? Aber ihr seht schon, ich habe relativ viel Bewegung, wenn ihr jetzt dreht. Ihr wackelt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Ihr habt eine relativ ausgiebige Körpersprache, Mimik, Gestik. That's me in a calm state. Aber das heißt, ich bin da halt irgendwo links oder rechts der Mitte. Normalerweise links. Der war billig, wirklich. Das heißt, ich kann halt quasi weniger gut regulieren, wohin ich meine Energie lenke. Ja? Ich habe Energie in mir drinnen und die muss einfach raus. Andere Leute können das besser regulieren. Na gut. Ja, ich beschränke mich da jetzt hauptsächlich auf drei Geschmacksrichtungen von Neurodivergenz, und zwar ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, Autismus und Dyslexie, also Lese- und Rechtschreibschwächen. Das hat damit zu tun, again, Wissenschaftlerin, ich muss solche Sachen einfach definieren. Ja, wenn ich sage, ich rede mit neurodivergenten Menschen, Neurodivergenz ist halt ein so weit gefasster Begriff, da fällt so viel drunter, da fällt nämlich der OCD fällt da genauso drunter wie Tourette oder Aphasia, also so Imaginationsschwierigkeiten quasi. Dass man halt einfach sagen muss, okay, ich schaue mir diese drei Dinge an, und im Großen und Ganzen kann man auch sagen, dass ADHS, Autismus und Dyslexie so die drei bekanntesten und auch am weitesten verbreiteten Formen von Neurodivergenz sind. Es könnte ein Henne-Ei-Problem sein, weiß man nicht so genau, weil so Korrelationen und Kausalitäten sind immer schwer auseinanderzudröseln. Gut, so. Witzigerweise, wenn man sich das genau anschaut, haben aber sehr viele Neurodivergenzen, beziehungsweise gerade diese drei, auch einen ziemlich starken Overlap. Ne? Also, wir haben da zum Beispiel eine sehr starke Abneigung gegenüber Ungerechtigkeit. High Highs, Low Lows, also so diese Extremen, was Gefühle angeht, das ist auch so Gefühlsregulation, genauso wie dann aber auch, was Energie angeht. Ja? Also wenn ich einen sehr intensiven Tag habe, wo ich einfach quasi Bäume ausreißen kann, dann bin ich am nächsten Tag für nichts mehr zum Gebrauchen. Also jedenfalls kognitiv, körperlich potenziell schon, das heißt, ich kann dann an dem Tag, wenn ich mich dazu motivieren kann, Haushalt machen. Aber dass ich dann tatsächlich nur quasi was von meiner Arbeit mache, an meiner Forschungsarbeit, kann man vergessen. Genau, Fokus kontrollieren bei ADHS, nona, wir sind alle so ein bisschen Eichhörnchen. Aber genauso gibt es ja auch dieses Thema mit dem Hyperfokus, dass man in einen Fokus reinfällt und dann mehr oder weniger nicht mehr rauskommt. 3 Stunden später so, ach, ich muss aufs Klo. Ich habe Durst, ich sollte was essen, und überhaupt, der letzte Bus ist auch schon gefahren. Schlecht. Ist aber was Ähnliches zum Beispiel dann auch mit diesen Special Interests bei autistischen Personen. Genau. Gefühle regulieren, habe ich gerade schon gesagt. Für mich persönlich ist es so ein Ding von, ich bin sehr schnell auf, nicht schnell. Ich bin sehr lang relativ ruhig, wenn man mich ärgert, und dann gehe ich auf 180. Und das schaut aus, als wäre es plötzlich passiert. Ist es aber nicht, sondern ich habe einfach sehr lang diesen relativ niedrigen Zustand halten können, und dann ist es vorbei. Dann habe ich die Möglichkeit nicht mehr, und dann hat man quasi so eine Art Dammbruch. Dann haben wir das Thema Reize filtern. manche Sachen sind da immer so ein bisschen widersprüchlich. Ja? Einerseits ist für mich in einem Kaffeehaus zu arbeiten total cool, weil da ist so ein bisschen ein Hintergrundgesumme und ein bisschen so, da geht ein bisschen was, da passiert ein bisschen was. Das hilft mir beim Konzentrieren, aber gleichzeitig, wenn am Tisch direkt neben mir jemand über was redet, wo ich mich auskenne und Blödsinn verzapft, da sind wir dann wieder bei der Gefühlsregulation. Und dann haben wir dann wieder diese, und das Letzte, was ich da aufgeschrieben habe, ist das stochastische Gedächtnis. Das heißt in dem Fall, dass es irgendwie so ein bisschen zufällig zu funktionieren scheint. Bedeutet in dem Fall, was genau ins Langzeitgedächtnis reingeht, ist schwierig vorherzusagen. Und ob man es aus dem Langzeitgedächtnis dann wieder rausholen kann, wenn man es gerade braucht, auch. Das heißt, Wortfindungsstörungen sind zum Beispiel häufig so ein Ding, man unterhaltet sich, man redet über ein gewisses Thema und dann fällt einem das eine Wort nicht ein. Das aber da jetzt gerade absolut normal wäre, aber es liegt auf der Zunge und kommt nicht raus. 4 Stunden später ist es auf einmal da und du bist so, eh klar, also eigentlich wäre es einfach gewesen. Gut, um dann in so einem normalen Umfeld, wie man es häufig auf der Arbeit zum Beispiel hat oder in der Schule oder überhaupt so im Zug, nicht aufzufallen, werden diese Merkmale häufig maskiert. Das heißt, wir versuchen das dann halt auch noch irgendwie im Rahmen zu halten. Beispielsweise die Abneigung gegenüber Ungerechtigkeit, wenn sich Leute im Zug irgendwie ungut aufführen, dann ist das halt eine ganz starke Abwägung. Geh da jetzt hin und red die Leute drauf an und wird dann potenziell sehr plötzlich sehr aufbrausend. Oder mach ich es nicht und ärgere mich einfach so innerlich die nächsten 2 Stunden. Das sind so Abwägungen, die man machen muss. Und das passiert nicht automatisch, ja, sondern das ist was man tatsächlich aktiv überlegen muss und dann vor allem, wenn man sich entschieden hat, aktiv auch durchführen muss. Das bedeutet, wenn ich dann entscheide, okay, nö, der Junggesellenabschied, auf die Auseinandersetzung habe ich gerade keine Lust, dann ist mir schon aufgefallen, dass es da laut ist, dass die unangenehm sind, dass die sexistische, rassistische, was auch immer, Witze machen. Und das ist dann die ganze Zeit da. Und wenn ich mir dann trotzdem auf das fokussieren will, was ihr jetzt eigentlich machen wollt, während meiner Zugfahrt, ein Buch lesen zum Beispiel, entspannen, das wird mega schwierig. Ja? Und das ist Energie, das ist Fokus, der ist dann weg. Genau. Das ist umso wichtiger, sich das in Erinnerung zu rufen, dass dieses Maskieren aktiv passieren muss, wenn man mit einer neurodivergenten Person zu tun hat und die eben so plötzlich umschaltet. Wenn die plötzlich sehr frustriert ist oder plötzlich sich auf nichts mehr konzentrieren kann, dann hat es meistens damit zu tun, dass man bis zu dem Zeitpunkt sich halt gerade so zusammenreißen hat können und es gerade noch funktioniert hat und jetzt geht's gar nicht mehr. Daraus resultieren auch ganz gern Burnouts. Gibt einen eigenen Ausdruck inzwischen für den Autistic Burnout, der eben genau damit zu tun hat, dass man sehr viel Energie und Zeit darauf aufwendet, nicht aufzufallen. Gut. Dann gibt es eine große Frage. Ist das jetzt eigentlich eine Behinderung? Well, also, technisch ja. Also es gibt, die Definition schauen wir uns nachher noch an, also ja, es gibt Definitionen, in deren Kontext fällt eine Neurodivergenz, je nach Stärke der Ausprägung natürlich, definitiv rein. Wichtig ist da immer, sich auch zu überlegen, was für ein Verständnis haben wir überhaupt von Behinderung. Kennen Menschen hier verschiedene Modelle von Behinderung? Es gibt so Erklärmodelle oder Beschreibungsmodelle von Behinderung. Jede Menge Kopfschütteln. Okay. Es ist ein sehr nischiges Thema. I'm not judging. Grundsätzlich gibt es 3 wichtige oder weit verbreitete Modelle. Das erste ist das medizinische, das ist ein sehr defizitäres Modell, das ist das, das im Endeffekt sagt, an dir ist irgendwas falsch, wir reparieren das. Da fallen so lustige Therapiemethoden drunter wie ABA, also Applied Behavioral Analysis. Wenn ihr irgendwo eine Autismusambulanz seht, die mit ABA arbeiten, weglaufen. Das ist nämlich im Endeffekt die Neurodivergenz-Variante von Pray the Gay Away. Ja? Wir versuchen mit allen Mitteln, den Patientinnen auszutreiben, dass sie autistisch sind. Mit allen Mitteln beinhaltet in den USA, meines Wissens nach nicht in Europa, aber in den USA unter anderem Elektroschocks. Ja? Tipptopp. 2025. Medizinisches Verständnis. Ganz, ganz, also eher so mittelalterlich. Ne? Geht auch primär auf diese ganzen Dinge, die neurodivergente Menschen nicht können, ein. Und schaut überhaupt nicht auf Dinge, die wir schon können, so wie alles andere. Dann gibt es das quasi am anderen Ende vom Spektrum, das soziale Modell. Das soziale Modell sagt, es ist die Gesellschaft, es ist das Umfeld, daraus ergibt sich die Behinderung. Wenn Raum und Gesellschaft richtig funktionieren würden, dann gäbe es keine Behinderung. Beispielsweise im MetaLab, meinem Heimat-Hackspace in Wien, gibt es inzwischen eine ziemlich große Gruppe an Gehörlosen, HackerInnen, und die haben einmal im Monat ihren eigenen ÖGS-Tag, also österreichische Gebärdensprache-Tag. Und da darf man dann nur rein, wenn man zumindest Grundlagen von österreichischer Gebärdensprache behält oder willens ist, schriftlich zu kommunizieren. An dem Tag wird keine stimmliche Kommunikation verwendet. Das heißt, an dem Tag ist dieser Raum quasi barrierefrei für gehörlose Personen. An dem Tag, in dem Raum, existiert diese Behinderung nur sehr reduziert. Wenn dann die Essenslieferanten nicht wissen, dass sie da jetzt mit den Leuten nicht reden können, nicht weil es eine Sprachbarriere gibt, also weil die Sprachbarriere mal eine andere ist, das ist dann halt wieder so dieser, ne, Aufeinanderprall an der Tür. Und dann als links der Mitte, vertrete ich eher so das biopsychosoziale Modell von Behinderung. Das ist nämlich rausgegeben worden von einer von diesen ganz wilden, weltweiten, linksextremen Organisationen, der Weltgesundheitsorganisation. Und die sagen, es gibt mehrere Faktoren, die wirken zusammen und daraus ergibt sich dann eine Behinderung. Und zwar sind das Gesellschaft, Körper und Psyche. Ja, das heißt, wir haben hier das Bio, Körper, Psycho, Psyche und sozial die Gesellschaft. Das wirkt aufeinander ein oder besser gesagt, das wirkt miteinander und daraus entsteht dann quasi eine Behinderung. Wenn wir uns das jetzt für eine Neurodivergenz anschauen, dann haben wir da zum Beispiel aus der Gesellschaft, gibt es gewisse Erwartungen, die an uns als Individuen gestellt werden. Beispielsweise, wir arbeiten ab 8 Uhr in der Früh 8 Stunden produktiv durch, eine Stunde Mittagspause, am besten in der Cafeteria mit allen anderen und um 17 Uhr machen wir Feierabend und sind fertig für heute. Okay, dann vom Körper her, ja, also Neurodivergenzen sind was Neurologisches. Wir haben einerseits tatsächlich in den Neuronen an sich Unterschiede, also wirklich physisch im Gehirn Unterschiede, aber dann auch noch solche Sachen in der Gehirnchemie zum Beispiel, ja. Menschen mit ADHS haben einen permanenten Dopaminmangel, weil die Botenstoffe im Gehirn nicht so gut angenommen werden können. Das ist so der Grund, warum man die ganze Zeit irgendwie so Koffein, Zucker, Schokolade und andere Dinge, die potenziell süchtig machen, konsumieren, weil das den Dopaminschub gibt, den man braucht. Also wenn man die ganze Zeit auf zu, also wenn man so auf eine Chemie-Analogie rübergehen, dann wäre das sowas in Richtung die Aktivierungsenergie, um eine ADHS-Person in die Gänge zu kriegen, ist einfach sehr viel höher als bei einer neurotypischen Person. Im Normalfall. Wenn es was ist, was mich interessiert, dann haltet mich niemand. Genau, und dann gibt es auch noch körperlich gesehen so Hypersensitivitäten oder Sensitivitäten aufs Sensorische hin, dass gewisse Töne so richtig, richtig unangenehm sind, dass gewisse taktile oder haptische Sachen wirklich, wirklich unangenehm sind, dass Gerüche Übelkeit oder regelrecht Schmerzen hervorrufen können, lauter solche Sachen. Und von der Psyche her haben wir dann zum Beispiel solche Sachen wie das Bedürfnis nach Zugehörigkeit in einer Gruppe, aber genauso können auch andere psychische Sachen zugrunde liegen. Ja? Stress zum Beispiel, den man den ganzen Tag schon gehabt hat, beispielsweise so auf dem Weg auf die Arbeit und die Bahn, die man normalerweise nimmt, fällt aus, ist schon einmal unangenehm, weil dann kommt man womöglich zu spät oder kann irgendwas anderes vom üblichen Weg nicht mehr erledigen, so den Kaffee am Weg sich holen oder sowas in die Richtung. Und dann steigt da auch noch so eine Gruppe Jugendlicher ein, die gerade irgendwie einen sehr aufregenden, coolen Tag vor sich haben oder hinter sich haben oder sich über irgendwas sehr lautstark unterhalten müssen. Das können auch Mitte 50-jährige Skat-Spielerinnen sein, was weiß ich. Dann kommt man schon einmal mit einem ganz anderen Restenergie oder Restladungsstand quasi im Büro überhaupt an. Und wenn dann der Drucker nicht funktioniert, dann ist vorbei. Genau. Das wäre es mal soweit. Wie viele Fragen gibt's? Kein. Aha. Okay, du kannst so einfach so sagen und ich wiederhole deine Frage. Also im Endeffekt ist die Frage gerade, das kommt später noch, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Literally der Folientitel. ich greife entsprechend schon einmal so ein bisschen vor. Wenn, sagen wir mal, ich habe eine Tante Helga und diese Tante Helga meint, ach, wir haben doch alle so ein bisschen ADHS. Ich verlege alle paar Wochen mal meinen Schlüssel. So, danke. Aber nein, das... Genau, ja, also 10-mal am Tag Dinge verlegen ist halt eher so dieses Ding. Also es ist nicht, ich habe so ab und zu das Problem mit dem Fokus und ich habe so ab und zu das Problem mit Reizefiltern, sondern es ist täglich, die ganze Zeit, alles gleichzeitig. Also ich habe ihn leider selber nicht gesehen, aber Everything, Everywhere, All at Once soll da eine sehr gute Darstellung von sein. Film mit Michelle Yeoh, glaube ich. Ja. Ja. Soll ganz gut sein. Jo. Okay, drei Sachen. Bitte die Elfen nicht siezen, das verwirrt du. Elfen. Eine Frage war jetzt, also ich roll's quasi rückwärts auf. Die Frage war jetzt so wirklich dieser Unterschied zwischen Neurodiversität und Neurodivergenz. Da jetzt nochmal, die Neurodiversität bezieht sich auf die Gesamtpopulation sozusagen. Ja, also das ist der oberste Pfeil, der geht wirklich das ganze Spektrum ab. Wobei, das ist zweidimensional, das ist immer ein bisschen Reduktion, eigentlich sind es sehr viele mehr Dimensionen. Und die Neurodivergenz ist quasi diese Edge Cases sozusagen. Ja. Das sind die, die ganz stark von irgendeiner vorgegebenen Norm abweichen. Also wenn wir jetzt einmal annehmen als die Norm, du kannst 8 Stunden am Tag im Büro sitzen oder machen wir 4 Stunden, weil danach machen wir Mittagspause. Du kannst dich da problemlos konzentrieren und es ist alles gut und es ist zwar anstrengend, aber es ruiniert jetzt nicht deinen restlichen Tag. Das ist die Norm. Wenn dir allein bei dieser Beschreibung schon so ein bisschen unangenehm wird und um 8 Uhr im Büro sein so überhaupt gar nicht klappt, weil das nicht dein Schlafrhythmus ist und Schlafprobleme bzw. Schlafmangel machen deine Symptome noch schlimmer und dann liegst du am Abend im Bett und denkst dir, ich sollte jetzt eigentlich einschlafen, damit ich morgen früh genug aufstehen kann, damit ich noch meine Sachen packen kann, damit ich dann rechtzeitig rausgehe, damit ich am Weg tatsächlich noch bei der Bäckerei vorbeikomme, weil ich habe vergessen einkaufen, das heißt, ich brauche Frühstück. Das heißt, ich muss auch dran denken, dass ich meinen Kaffee mache, dass ich den Kaffee mitnehme, weil den habe ich die letzten 4 Mal, wie ich es gemacht habe, vergessen. Ich darf keine Maske vergessen, weil ich fahre ja wieder mit die Öffis. Und den Regen, den Wetterbericht sollte ich mir auch anschauen, damit ich ja nicht mich komplett anschiffen lasse, falls es regnet morgen. Nein, den Kaffee habe ich nicht vergessen zu kaufen. Den Kaffee mache ich mir daheim, weil ordentlicher Kaffee. Nö, für den Kaffee haben wir tatsächlich Standing Order. Alle sechs Wochen 1,5 Kilo. Übrigens ein total guter Einwurf, ja? Also dieses, wir haben da eine Standing Order, weil sonst würden wir es nicht mehr vergessen und hätten regelmäßig nicht ausreichend Kaffee da, ist schon einmal so ein richtig schöner Coping-Mechanismus. Das andere Ding mit, ich habe kein Frühstück zu Hause und muss mir deswegen beim Bäcker was holen, nennt man auch ganz gern die ADHD-Tax, also die Steuer aufs ADHS. Mir gefällt das immer so, wenn Leute auf einmal so, what? Weil es halt teurer ist, ADHS zu haben, als keins zu haben. Erstens einmal potenziell Medikamente nicht billig. Ja. Zweitens Konzerttickets kaufen und dann vergessen aufs Konzert gehen. Nein, sicher nicht. Würde niemand. Oder eben so kein Essen im Haus, das heißt, oder regelmäßig keine Energie zum Kochen oder keine Lust zum Kochen oder nicht wissen, was man kochen soll. Oder im vergangenen Jahr sind mir über, keine Ahnung, 5 Einkäufe hinweg insgesamt 4,5 Kilogramm Kartoffeln schlecht geworden. Ja? Kartoffeln kaufen, so denken, ich mach was mit Kartoffeln, geil, Kartoffelsalat, Kartoffelpüree, voll gut, Salzkartoffeln, nice. Wochen später, mein Mitbewohner so, du Pascoda, dein Bio-Experiment da. Ja, also das ist ADHS, ja. Da reden wir dann von, da haben wir tatsächlich, das ist dann dieser Leidensdruck, von dem man auch ganz gern redet. Und das ist schon this is medicated me, ja. Also ich nehme schon Medikation. Ich kann nicht wissen, wie es ohne wäre. Das ist das Praktische dran, ich habe vergessen, wie es ohne war. Liefert. Also dieses ADHS, also manchmal liefert dieses ADHS-Hirn wirklich super Sachen ab, ja, weil man vergisst einfach, wie es früher war, weil jetzt ist es so und deswegen war es immer schon so. Problematisch in der depressiven Episode. Weil jetzt ist es so, es war immer schon so, es wird immer so sein. Das ist diese Time-Blindness, von der man auch ganz gern redet. Und das, die andere Frage war ADHS und ADS. Man geht von dieser Unterscheidung vor allem deswegen weg, weil dieses ADHS die Idee eben hervorruft, dass es sich um eine körperliche Hyperaktivität handeln muss. Und ich meine, ich sehe jetzt mindestens 3 Leute da herinnen, die am Stimmen sind, was ich voll schön finde, danke. Das heißt, die beschäftigen gerade ihre Hände sowieso. Ja? Die machen gerade irgendwas, damit sie den Fokus aufrechterhalten können und sich nicht ablenken lassen von irgendwas anderem, weil sie müssen ihre Energie irgendwo hinbringen, weil sonst müssten sie jetzt irgendwas anderes machen. Also diese Hyperaktivität, die sich nicht im Rumhüpfen wie ein Flummi äußert, die ist eben... damit die auch anerkannt wird, nimmt man sie eher, unterscheidet man nicht mehr zwischen den zwei Typen tendenziell. Mir sagt mein Arzt trotzdem, dass ich beide habe. Weil, ja, Ärztinnen haben verschiedene Wissensstände und deswegen kriegt man auch diverse Diagnosen immer noch potenziell, obwohl die schon länger nicht mehr statistisch erfasst werden und dann, keine Ahnung, komische Dinge. Ja, im ICD-11 gibt es noch. Ja. Also ich glaube, dass es eher so ein umgangssprachliches Ding eigentlich ist, dass man es nicht mehr verwendet, weil halt den Betroffenen eher klar ist, dass es die Unterscheidung nicht so wirklich gibt, als den Leuten, die dann Statistiken drüber ziehen wollen. Weil das ist ja im Endeffekt, was die ICD ist. Also ICD ist die International Classification of Diseases von der Weltgesundheitsorganisation, genau. Und da ist jetzt kürzlich die Version 11 rausgekommen. Im Endeffekt ist es so eine lange Liste an Diagnosen und Diagnosemerkmalen, an denen sich sehr viele orientieren, weil wenn man nämlich bei der WHO seine Statistiken quasi einpflegen will und dort auch mitspielen will quasi, dann ist das halt quasi so dieser Rahmen, in dem man sich zurechtfindet. Ah ja, okay, gut. So, passt. Und jetzt, Neurodivergenz, die Trenddiagnose. Sieht man sehr gern in Populärmedien, dass die Anzahl von Neurodivergenzdiagnosen, also ADHS oder Autismus vor allem, stark zunehmen. Es gibt Verdoppelungen, es gibt Vervierfachungen, es wird voll schlimm, wir haben eine Epidemie von Autismus. Alter, ich sag's so. Wie oft ich solche Phrasen immer noch lese, weil ich mich mit dem Thema beschäftige und dann muss man ja am Anfang von einem Paper immer sagen, warum diese Arbeit wichtig ist. Und es klingt, als würde die Welt untergehen, weil mehr Menschen Autismusdiagnosen kriegen. The hell. Vorneweg, wir starten auf einem sehr niedrigen Niveau. Ja? Die Prävalenz bewegt sich irgendwo niedrig zweistellig in den Prozenten. Schweden habe jetzt zum Beispiel Zahlen gefunden von 2022, 10,5% der Jungs und 6% der Mädchen haben eine ADHS-Diagnose gekriegt. Ist jetzt nicht so viel, aber plus 50% gegenüber 2019. Ja. Oh mein Gott. Es gibt dann so ein paar verschiedene Erklärungsansätze, die man dann in diesen Medien gerne sieht. Social Media ist schuld, weil gefährlicher Trend, alle wollen plötzlich eine Diagnose, Hype um Selbstdiagnosen. Das von Telepolis ist tatsächlich ein sinnvoller Artikel, ja, da ist nur der Titel scheiße. Der Link dazu ist dann ganz hinten in den Slides. Das heißt, wenn ihr dann das PDF runterladet aus dem Pre-Talks, dann könnt ihr euch das anschauen. De facto ist das einfach nur eine Übersetzung von einem englischen Artikel. Das Original verlinke ich ebenfalls. So. Und dieses Social-Media-Gebäsche ist im Endeffekt nichts anderes als Kids These Days. Ja? Diese jungen Leute hängen alle nur noch an ihren Geräten rum und reden mit niemandem mehr. Und überhaupt werden wir alle komplett verkommen. Irgendein Dude vermutlich 1920 auch schon. Das ist das eine, Social Media, dann war das andere, da links, die FAZ, immer mehr Menschen diagnostizieren sich selbst mit ADHS oder Autismus, anstatt zum Arzt zu gehen. Dem Lachen nach ist die Antwort dann einige, aber wer von euch hat schon einmal probiert, einen Termin für eine Diagnose zu kriegen? Ich habe vor ein paar Tagen einmal gehört, es hat 2 Jahre gedauert. Ah, ja, auch da Hände oben, nice. Also, 2 Dinge dazu, ja, Frage? Für Autismus sind es jetzt übrigens,
man muss vorher einen Facharzttermin schon haben.
Okay, für Autismus sind es 4 Jahre, und, also Wartezeit auf einen Diagnosetermin, und man braucht vorher schon eine Diagnose von was? Facharzt?
Beispielsweise vom Psychiater, dass der einen Verdacht äußert.
Eine Verdacht, also eine Überweisung mit Verdacht. Okay, gut. Das sind quasi die gleichen Wartezeiten, wie Transpersonen in England haben, wenn sie irgendeine Art von Therapie haben wollen. Krass. Genau.
Tatsächlich hätte ich zu der Diagnose auch noch eine ganz kurze Anekdote. Und zwar hat auch eine Freundin von mir, ich glaube, auch etwa ein Jahr lang nach einer Diagnose verlangt und hat dann jemanden gefunden, der die Diagnose stellen wollte und hat dann hinterher aber gesagt, nee, ich glaube eigentlich gar nicht an ADHS, das stimmt eigentlich alles nicht. Aber hatte alles schon Termin und alles durchgemacht, das ganze Theater, und dann sagt der Arzt, nee, die Diagnose stelle ich eh nicht, glaube ich nicht dran.
Reguliert. Na? Nice. Genau, das ist so dieses Ding, und dann fragt man sich, warum die Leute dann verzweifelt sind. Was ihr eigentlich sagen wollt, war dieses, anstatt zum Arzt zu gehen, stimmt ja nicht einmal. Ja? Also dieses, es kann ja auch ein erster Schritt sein. Ja? Wie häufig gehe ich zum Arzt und sage, ich habe da diesen Ausschlag? Das sollte man sich vielleicht anschauen. Das ist nichts, was ich jetzt in einer jährlichen Check-up-Untersuchung erst ansprechen wird. Oder wo mein Arzt sagen wird, so Monate später, oh, damit hätten sie eigentlich vorbeikommen sollen. Das ist aber im Endeffekt das, was diese Aussagen suggerieren. Ja? Leiden sie still vor sich hin, bis jemand anderes, der potenziell nicht einmal an ADHS glaubt, ihnen dann sagt, dass sie da was haben, das man vielleicht schon vorher therapieren oder unterstützen hätte können. Danke. Genau. Und ein großes Ding ist halt auch einfach diese Selbstdiagnosen. Das war für mich auch der erste Schritt. Und der erste Schritt für mich war Posting auf damals noch Twitter. Menschen mit ADHS haben tendenziell viele blaue Flecken auf den Oberschenkeln außen. Und ich war so, hä? Ja, weil die Körperwahrnehmung nämlich so ein bisschen off ist. Das nennt sich auch Dyspraxie. Das heißt, man hat so ein bisschen ein Problem wahrzunehmen, wo im Raum man sich befindet in Relation zu anderen Dingen. Wie oft rennt ihr gegen Türrahmen? Täglich mehrfach. Ja, diese Tür, die war da vorher noch nicht, ich schwör's. Und suddenly, bam, ne, hier, einhängen mit irgendwie Hoodie, Taschen und solchen Sachen. Tipptopp. Und vor allem, was so eine Selbstdiagnose auf Social Media macht, ist, sie gibt dir Vokabular. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch, ich bin zuerst einmal zu einem HNO gegangen, weil man dachte, irgendwas stimmt mit meinen Ohren nicht, weil ich höre schlecht. Nö, mein Gehör ist voll okay. Ich habe eine auditive Verarbeitungsstörung. Das heißt, wenn mein Hirn, keine Ahnung, stochastisch wieder, ne, ab und zu verstehe Dinge einfach nicht. Das geht total super rein, geht in den Hörnerv und alles, und mein Hirn ist so, hä? Mit ein bisschen Glück ist dann so, ah, Moment. Und dann kann ich sogar auf die Frage antworten, die ich gerade nicht einmal wirklich gehört habe. Aber es kann halt auch einfach sein, dass ich Sachen nicht verstehe. So richtig. Ich schaue einer Person ins Gesicht und wir unterhalten uns. Wir unterhalten uns voll angeregt und interessiert, und es ist ein Thema, das mich packt und alles. Und dann 5 Minuten später weiß ich nicht mehr, wer das ist und worum es gegangen ist. Und sehr häufig werden solche Merkmale von neurodivergenten Menschen dann ausgelegt als Desinteresse. Ne? Du hast vergessen, was wir vor 2 Wochen ausgemacht haben, ja, und offensichtlich war es dann nicht wichtig genug. Und da dann tatsächlich eine Bestätigung zu kriegen, das ist dein Gedächtnis, das funktioniert nicht so gut, das kann schon ziemlich gut tun, ja, wenn man nicht mehr charakterlich schwach ist. Ja. Hat sich jemand schon einmal Gedanken gemacht, warum Menschen mit spätdiagnostizierten ADHS oder auch überhaupt mit undiagnostizierten, eigentlich alle, ganz gerne mal eine Depression entwickeln? Deswegen. Gut. Dann haben wir vorher gehört, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Da kommt jetzt tatsächlich einmal das Bundesgleichstellungsgesetz. Paragraph 3. Ich habe marginal Grammatik geändert, deswegen steht das sinngemäß. Ja. Eine Behinderung ist eine langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung, welche in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern kann. Als langfristig gilt ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate andauert. Ja, und dieses die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, das ist dieses Ding mit, ich habe Schwierigkeiten, ins Museum zu gehen, wenn es dort unglaublich laut ist. Oder Menschen mit Epilepsie oder anderen Sensitivitäten können im öffentlichen Raum sich zum Teil nicht bewegen, weil Flashing Lights inzwischen voll der geile Werbedings sind für im öffentlichen Raum. Der Satz war kaputt. Autistische Personen müssen sich allen Ernstes überlegen, ob sie irgendwo hingehen können, ohne dass ihnen aufgezwungen wird, jemanden mit Handschlag zu begrüßen, und sie mögen aber einfach Berührungen nicht. Was noch? Arbeit. Und als langfristig gilt ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate dauert. Well, guess what? Es ist eine neurologische Angelegenheit. Ja? Wir können es. Es gibt Coaching, damit man lernt, mit diesen Dingen umzugehen und quasi mit sich selber sinnvoll leben zu können, weil um nichts anderes geht's. Und es gibt Therapiemethoden und es gibt Medikationen, die helfen können, aber ne, Neurodivergenz gekommen, um zu bleiben. Dann haben wir noch das Thema reduziertes Stigma. I'm sorry. Darstellungen von neurodivergenten Personen in populären Medien. Das ist ein Film aus 1988, Rain Man, mit Dustin Hoffman und Tom Cruise. Die autistische Person ist die auf der linken Seite. Rain Man ist in dieser Geschichte ins Heim abgeschoben worden, aus Angst, er könnte seinem kleinen Bruder etwas antun. Er kann nicht selbstständig leben, unter anderem vermutlich deswegen, weil man ihn 20 Jahre lang in ein Heim gesteckt hat, wo man ihm nichts beibringt und ihm keine Möglichkeiten gibt, sich selber zu entfalten. Er hat irrationale Ängste, unter sehr großen Anführungszeichen, weil er weiß, wie gefährlich Flüge sein können, weil er halt einfach ein sehr gutes Gedächtnis für gewisse Informationen hat. Und er geht seinem neurotypischen Bruder so lang unendlich auf die Nerven, bis der neurotypische Bruder feststellt, oh hey, dem seine Inselbegabung können wir ausnutzen, damit ich einen finanziellen Nutzen davon habe. Geil, danke. Kontrast dazu, das ist Spencer Reed, ein Charakter aus Criminal Minds. Der Typ hat auch, also das sind beides kanonisch autistische Charaktere. Ja? Spencer arbeitet ziemlich normal im Büro, alles und so weiter. Sehr schlau, socially awkward, Person halt. Ne? Und falls jemand von euch den Kurzfilm Mary and Max kennt, sehr cuter Kurzfilm, sehr empfehlenswert, der Max im Titel ist ebenfalls autistisch. So, so und jetzt ADHS. Ja? Danke, keine weiteren Worte. Aber ganz cool, 2020 rauskommen, The Old House. Und einer von den Hauptcharakteren, Luz Nosseva, ist ADHSlerin. Und das ist einfach eine sehr, sehr cute Darstellung von einer Person mit ADHS, mit allem drum und dran. Nicht einfach nur Superpower, weil das gibt's auch, ja, Neurodivergenzen sind Superpower, nein. Aber auch nicht in die andere Richtung, von wegen Neurodivergenzen sind die absolute Katastrophe. Sie können beides sein. Sie sind manchmal, also, ne, aber es ist halt so, es fluktuiert, mal so, je nach Gegebenheit und so weiter. So, genau. Und dann gäbe es da noch diesen Artikel, den ich verlinke und den ich schon angeteasert habe. Aber meine Zeit ist aus. Da. Im Endeffekt, der Grund, warum es so viel mehr Diagnosen gibt, ist, es gibt Mehrfachdiagnosen. Bisher hat es geheißen, du hast entweder Autismus oder ADHS, nicht beides. Guess what? Die Überlappungen sind groß. Es gibt mehr Fachwissen. Wir wissen inzwischen mehr als vor 20 Jahren. No, no. Neoliberalismus und Late-Stage-Capitalism, don't get me started. Und es gibt politisch einen sehr starken Fokus auf Diagnostik statt Hilfe und Anpassungen. Also wir zählen noch mehr, statt dass wir was machen. Zählen wir einfach mehr und wundern uns, dass wir mehr zählen. Und dann gibt es das Ding mit Diagnose als Zugang zu Hilfe. Ja? Was ich vorher schon gesagt habe, ohne die Diagnose kriegst du die Unterstützung nicht, weil offensichtlich ist ja nichts falsch mit dir oder offensichtlich brauchst du ja keine Unterstützung, weil du hast ja keine Diagnose, also kriegst du keine Unterstützung. Also was jetzt? Kriege ich meine Unterstützung oder brauche ich die Diagnose? Ist die Diagnose was Gutes oder was Schlechtes? Nie. So. Wir haben keine Zeit, I'm sorry. Es gibt bei mir in naher Zukunft 3 Abschlussarbeiten in Karlsruhe von Studierenden. Einmal über Prokrastination, einmal Noise Cancelling und Kontextarbeit und einmal geht es um Arbeitssuche. Wer Interesse hat, das sind meine Kontaktdaten. Dankeschön.
Hallo. Ja. So, stellvertretend von mir auch, danke für diesen hochinteressanten Vortrag. Gibt es noch Fragen?
Keine Frage, nur ein Kompliment. Du hast ganz am Anfang gesagt, dein ADHS führt für dich dazu, sehr gebändig auch mit deinem Körper wie bei Vorträgen wie heute zu sein. Ich finde, das hat es sehr einfach gemacht, dir zuzuhören, deine lebendige Vortragsweise. Von daher vielleicht nicht immer eine Superpower, aber definitiv auch ab und zu etwas, das gut läuft.
Ja, also das ist halt einfach eine Ausprägung, die für mich super funktioniert, weil ich bin halt eine Rampensau geworden irgendwie, ne? Es gibt auch Leute, die mir gesagt haben, ich soll bitte nicht ganz so selbstbewusst auftreten, weil das gibt den Leuten ja den falschen Eindruck. Und ich war so, das ist mein Thema, ich kenne mich damit aus, was zum Geier. Was soll ich machen? Also ich würde euch jetzt gerne was erzählen über Neurodiversität, aber eigentlich bin ich mir nicht so. Huh? Nein, nein, nein. Was mir gerade auch noch... Was mir gerade auch noch eingefallen ist, Armin, wie viele Wörter pro Minute waren es? Na gut. Danke.
Okay, Frage zum Thema Arbeitsplattform, Arbeitsvermittlungsplattform, was ja offenbar eine Forschung von dir ist.
Ja.
Also als jemand, dem du da irgendwie also aus dem Herzen redest, von wegen Divergenz und 3 Dinge gleichzeitig denken, habe ich jetzt Empion in den Nachrichten gesehen. Das ist so ein Startup für Human Resources und da wird man also ganz Angst und Bange, dass man da also als divergenter Mensch dann algorithmisch aussortiert wird. Hast du das auf dem Schirm? Die Firma heißt Empion, ist ein Startup, ist sehr populär.
Sind es die, die sagen, niemand will für dich arbeiten, wir schon? Waren das die? Ich habe irgendwie komische Werbung gesehen. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Empion. Empeon? Okay, schau ich mal an. Dankeschön.
Ja, dann danke fürs Kommen, fürs Zuhören und Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch hier und bitte alles wieder mitnehmen, was ihr in den Raum mitgebracht habt. Danke.